Hallo, schönen guten Morgen. Willkommen zur Alma-Vorlesung. Ich habe ein bisschen Orga-Kram. Ich habe mir einen Zettel geschrieben, damit ich nichts vergesse. Damit fangen wir an. Erster Orga-Punkt. Nächste Woche ist der Workshop. Wir sind so gut in der Zeit, dass das alles prima klappen wird. Ich kann mit der Vorlesung ein bisschen früher Schluss machen. Sie haben Mittagspause, können in die Mensa gehen, dann geht es irgendwie los. Wir haben ewig Zeit, auch im Workshop, den ganzen Nachmittag. Und deswegen möchte ich Sie jetzt ermutigen, zu gucken, vielleicht übers Wochenende, was haben Sie schon so gesammelt an Fragen, welche Themen sind besonders wichtig, was sollen wir unbedingt besprechen. Denn das ist dann ja einerseits für mich fürs Plenum wichtig, da können Sie mir auch gerne dann vorher schon Nachrichten zuschicken. Und vielleicht aber ja auch dann für nachmittags, wenn wir da so mit den bunten Karten sitzen und Aufgaben rechnen. Und speziell für die, die schon früh ihre mündliche Prüfung machen wollen, ist es ja vielleicht auch eine gute Idee, dann schon mal zu überlegen, was habe ich für Fragen zur mündlichen Prüfung, denn ich laufe halt darum und ich mache ja die Prüfung, also ist dann auch keine schlechte Idee, mich auszufragen, wenn es da irgendwas gibt. Das war das, was ich zum Workshop sagen wollte. Und wenn es da Fragen gibt, einfach Bescheid sagen. Dann habe ich noch so überlegt, wir haben jetzt nach dieser Vorlesung noch 2 Wochen, bevor die Weihnachtspause ist. Was brauchen Sie vielleicht noch? Je nachdem, ob Sie über Weihnachten alles vergessen wollen oder ob Sie sich zwischendurch die Vorlesung nochmal angucken wollen, vielleicht Sachen wiederholen wollen, kann es ja sein, dass Sie da noch irgendwas brauchen. Und wenn Ihnen da was auffällt und Sie mir das rechtzeitig sagen, dann kann ich eben auch vor der Weihnachtspause noch Podcast-Folgen für Sie machen oder nochmal, ich weiß nicht, extra Aufgaben, extra Beispiele, keine Ahnung, irgend sowas. Überlegen Sie also, was Sie brauchen. Und dann letzter Hinweis, auch wieder für die Woche vor Weihnachten. Wir sind jetzt gerade dabei, uns zu sortieren mit den Prüfungsterminen. Sie haben ja schon eine Übersicht, wie das aussehen wird mit den Prüfungsterminen. Und die Bedürfnisse sind ja sehr unterschiedlich. Manche wollen gerne möglichst früh, manche spät und so. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass ich in der Woche vor Weihnachten zu den letzten beiden Vorlesungsterminen da die Listen, sobald die dann schon fertig sind, einfach schon mal mitbringe. Dann können nämlich die, die sich schon sortiert haben, schon mal gucken, wie sind denn die Termine und will ich mich vielleicht schon mal eintragen. Oder sie können mir dann schon Fragen dazu stellen. Und im Januar bringe ich die dann jedes Mal mit. Das heißt, wenn Sie das dann vor Weihnachten nicht machen wollen, können Sie es im Januar machen und sich da eintragen. Das waren meine Orga-Punkte. Wenn Sie Rückfragen haben zu irgendwas davon, dann gerne jetzt sofort. Wenn Ihnen später was einfällt, sagen Sie mir Bescheid. Dann reden wir jetzt wieder über quadratische Reste. Wir erinnern uns nochmal, was da los war. In der letzten Vorlesung haben wir das Legendre-Symbol kennengelernt und damit eine Möglichkeit, kompakte Informationen darüber festzuhalten, ob eine ganze Zahl ein quadratischer Rest ist, modulo einer ungeraden Primzahl. Und wir haben so ein bisschen geguckt, ja, was passiert da, wie kann man das ausrechnen. Wir haben ein paar erste Rechenregeln, noch nicht so wahnsinnig viele. Jetzt kommt die nächste und danach gucken wir dann schon mal in einem kleinen Beispiel, wie man das benutzen kann. Und jetzt weiß ich, was ich noch sagen wollte. Das hatte auch was mit der Zeitplanung zu tun, genau. Aber auf meinem Zettel stand das nicht explizit genug. Deswegen füge ich das jetzt noch ein, Entschuldigung. Die Zeitplanung, die ich hatte, sah ja vor, dass wir bis Weihnachten mit allem inklusive Kapitel 9, Lösen von Gleichungen, fertig sind, damit wir dann im Januar und Anfang Februar Zeit haben für dieses letzte große Kapitel über Gruppen. Das wird super aufgehen. Möglicherweise können wir sogar vor Weihnachten schon so ein bisschen reinschnuppern in dieses Gruppenkapitel und uns schon mal erinnern, was da eigentlich so los war. Das kann gut sein, dass das klappt. Und einer der Gründe, warum ich das so gemacht habe, ist, dass in den letzten Jahren ich zunehmend das Gefühl hatte, dass die Leute dieses Gruppenkapitel am allerschwierigsten finden. Da ist häufig nicht so viel hängen geblieben oder von einigen Themen zumindest. Man hat auch nicht so viel Zeit, am Ende noch Anwendungen zu machen und Beispiele. Und es ist aber so ein wichtiges Thema. Es ist ja auch staatsexamensrelevant für viele Studis. Und dann habe ich so gedacht, irgendwie muss man das verbessern. Irgendwie muss das Thema mehr Raum bekommen. Man muss da mehr Zeit haben, auch mehr Zeit für Beispiele und so. Und so kam das, dass dieses Thema jetzt am Ende ist und sehr viel Raum bekommt. Und wir müssen dann alle gemeinsam mal gucken, wie wir damit zurechtkommen. Und vielleicht können Sie mir auch eine Rückmeldung geben, wie das funktioniert hat für Sie, ob Sie das Gefühl hatten, dass das Thema angemessen viel Raum hatte. Denn ich glaube, eine mögliche Erklärung für diese Wahrnehmung ist nicht nur, dass es schwierig ist, und das merke ich nicht mehr so richtig, weil ich da forsche und weil ich das Thema einfach sehr mag. Aber ich kann verstehen, woher manche der Schwierigkeiten kommen. Und dann im Kontrast zu dem, was wir jetzt machen, was ja häufig ziemlich konkret ist und auch teilweise nah am Schulstoff, da wirkt dieses Gruppenkapitel einfach nochmal viel krasser als sonst, denke ich. Ich glaube, dass es auch der Kontrast ist zu den anderen Themen. Es ist dann plötzlich wieder sehr abstrakt, sehr weit weg von einigen anderen Sachen, die wir vorher so gemacht haben. Und das ist vielleicht mit ein Grund, warum das dann schwerer fällt oder man ein bisschen länger braucht, sich an manche Konzepte und Argumente zu gewöhnen. Wir müssen alle gemeinsam mal gucken, wie das jetzt mit diesem neuen Konzept und dieser Zeitplanung aufgeht. Ich bin dafür Rückmeldungen dankbar. Und deswegen, heute habe ich nämlich wieder gesehen, hey, wir sind so gut im Stoff und wir können Kapitel 9 ganz gemütlich vor Weihnachten fertig machen und haben dann immer noch Zeit wahrscheinlich. Und darüber habe ich mich sehr gefreut. Und der Grund, warum ich mich so freue, ist genau der, dass ich einfach mir wünsche, dass das Thema Gruppen mal so richtig schön in Ruhe und ausführlich besprochen werden kann. Das ist in der Vergangenheit nicht immer gelungen. Manchmal kommt das am Ende so im Stress und das wird dem irgendwie nicht gerecht. So, jetzt aber. Die letzten Rechenregeln waren so von der Form, wie geht man mit Produkten um, zum Beispiel. Und jetzt ist die nächste Rechenregel für die Genre-Symbole von der Form, was ist eigentlich los, wenn oben minus 1 steht? Denn es kommt häufiger mal vor, dass man, wenn man so eine größere Zahl oben hat und dann irgendwie zerlegt, dass man dann da plötzlich was Negatives stehen hat. Und dann ist es ziemlich praktisch, in Kombination mit anderen Rechenregeln, wenn man da so einen Minus-1-Faktor quasi rausziehen darf oben. Und was dann passiert, sehen wir in dieser Folgerung. Der Wert des Genre-Symbols minus 1 über p kann nämlich genau bestimmt werden. Der ist 1, genau dann, wenn die Primzahl, mit der wir arbeiten, kongruent zu 1 ist mod 4, so wie zum Beispiel die Primzahl 5. Und der Wert ist minus 1 genau dann, wenn die Primzahl kongruent zu 3 ist mod 4, so wie zum Beispiel 11. Da haben wir jetzt eine Rechenregel. Bevor wir sie zum ersten Mal anwenden, möchte ich die mit Ihnen zusammen beweisen. Und das ist tatsächlich einfach nur eine Konsequenz aus der Euler-Identität, also aus Lemma 8.3, deswegen auch Folgerung. Immer noch gerade ist. ist P minus 3 durch P teilbar. Und das bedeutet, dass dann P minus 1 halbe zwar noch gerade ist, aber, dass P minus 1 zwar gerade ist, aber eben gerade nicht durch P teilbar. Und deswegen ist P minus 1 halbe dann ungerade. Steht ja, dass irgendwelche Werte angenommen werden, genau dann, wenn irgendwas gilt. Haben wir das jetzt hier schon mitgezeigt? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, ob es wirklich nur diese beiden Fälle gibt. Sie dürfen anfangen.
Also ja, natürlich, man muss auch die Umkehrung zeigen und nach Möglichkeiten natürlich auch noch zeigen, dass es nur die beiden Fälle gibt.
Genau, das sollten wir zumindest jetzt noch mündlich kommentieren. Ich bin absolut Ihrer Meinung. Fangen wir mit der zweiten Aussage an. Warum gibt es für P keine weiteren Fälle, als die beiden Fälle Kongruenz zu 1 oder 3 zu sein oder so 4, ja?
Ja, das ist Kongruenz zu 0, dann wäre die Zahl durch 4 teilbar, dann wäre es eine Primzahl.
Kann eine Primzahl durch 4 teilbar sein?
Nein.
Genau, noch nicht mal 2. 2 ist ja oft eine Ausnahme, aber genau, noch nicht mal das geht. Kann P Kongruenz zu 2 sein mal 4?
Ja? 2 geht auch nicht, weil es dann durch 2 teilbar wäre.
Genau. Und dann wäre es die Primzahl 2. Warum geht das nicht?
Ja, weil für die Definition von dem Legendre-Symbol ist P größer gleich, P größer 2.
Ganz genau. Jetzt haben wir alles beisammen. Vielen Dank. Jetzt können wir also den einen Teil schon vollständig beantworten. Weitere Fälle für P müssen wir nicht hinschreiben, denn P ist nach Voraussetzung ungerade. Das reicht für mein Argument, dass nur die Reste 1 und 3 beim Teilen durch 4 rauskommen können. Aber selbst wenn man das vergessen hat und nochmal kurz hingucken möchte, dann kann man sehen, die anderen Reste sind 0 und 2. Eine Primzahl ist nie durch 4 teilbar, deswegen geht 0 nicht. Und bei 2 wäre es die Primzahl 2 und die ist nicht ungerade. Also so oder so gibt es keine weiteren Fälle. Dafür vielen Dank. Und dann haben wir aber noch die andere Frage, die nach dem genau dann wenn. Ich muss mir jetzt also streng genommen noch die Rückrichtung angucken. Wir haben jetzt, wenn P Kongruenz 1 ist mod 4, dann bla bla bla. So, und jetzt kommt die andere Richtung. Wenn das Legendre-Symbol 1 ist, ist dann die Primzahl Kongruenz 1 mod 4. Haben wir das jetzt hier schon mitgezeigt? Steckt hier irgendwo in unserem Argument das genau dann wenn drin? Ja, tut es. In dem weiteren Fälle gibt es nicht, steckt auch drin, dass wenn das Symbol 1 ist, dass wir dann eben nicht im zweiten Fall sein können, also müssen wir im ersten Fall sein. Und so kriegen wir die Rückrichtung. Das heißt, wir sind hier an der Stelle tatsächlich fertig. Nochmal, wenn der Wert 1 ist, dann können wir nicht im zweiten Fall sein, weil da ja der Wert minus 1 ist, also müssen wir im ersten Fall sein, also muss P Kongruenz zu 1 sein, mod 4. Und genauso andersrum. Und wieder ist der einzige Grund, dass es eben für die Primzahl nur diese beiden Fälle gibt, wozu sie kongruent sein kann, mod 4. Das heißt, wir werden immer wieder darauf zurückgeworfen, dass die Primzahl ungerade ist. Dann schreibe ich das vielleicht nochmal mit dazu, weil das richtig ist. Und das war's. Dann wird es vielleicht Zeit für ein kleines Beispiel außer der Reihe. Wir machen mal minus 3 über 5. So, wir haben keine Rechenregel für minus 3 über irgendwas. Welche Rechenregel könnten wir jetzt anwenden? Fällt Ihnen einer ein? Von dem, was wir schon wissen. Ist ja nicht so viel, aber ich behaupte, dass es reicht, um dieses Symbol auszurechnen. Wir müssen nicht zu Fuß nachgucken, ob minus 3 ein quadratischer Rest ist 0 hoch 5. Könnten wir auch, aber ich möchte ein bisschen mit Ihnen rechnen. Irgendeine Idee? Man muss ja danach nicht fertig sein, aber kann man vielleicht eine Rechenregel verwenden, die einem hilft, damit man einen Schritt weiter ist, also damit man irgendwas schon mal ausrechnen kann. Okay, wir sind noch nicht so kreativ. Es gibt ja jetzt, also, ne, was soll passieren? Sie können ja einfach irgendwas ausprobieren. Im schlimmsten Fall rechnen wir halt 5 Minuten rum. Ja?
Dann könnte ich die minus 3 auseinanderziehen zu minus 1 mal 3.
Gute Idee. Welche Regel wäre das?
Länge 8,4.
Genau, 8,4 Teil C, also die Produktregel. Das finde ich gut. Dann machen wir mal minus 1 über 5 mal 3. Teil die gerade gesehene minus 1 über 4 Regel benutzen. Super, ist also 8,5. Dann können wir vorne noch schon mal hinschreiben, was rauskommt, oder? Wenden Sie mal das Lemma an für die Primzahl p gleich 5. Was kommt raus? Ja, genau, Daumen zeigen ist auch in Ordnung. Sagen Sie es?
1.
Genau, da kommt 1 raus, weil 5. Kongruenz zu 1 ist mod 4. Vielen Dank, alles richtig angewendet. Und jetzt müssen wir uns noch um 3 über 5 kümmern. Da gibt es später auch wieder Rechenregeln, wie man das vereinfachen kann, aber 5 ist so klein, dass wir zu Fuß ausrechnen können, ob 3 ein quadratischer Rest ist mod 5. Hier ist eine Möglichkeit, wie man, wenn man ein bisschen Zeit hat und die Zahlen nicht zu groß sind, zu Fuß ausrechnen kann, ob irgendwas ein quadratischer Rest ist. Wir gucken uns nämlich einfach die Reste mod 5 mal an. Ich mache das dann immer gerne so um 0 rum. Und dann gucken wir uns die quadratischen Reste an, indem wir einfach die möglichen Reste quadrieren. Denn so ein quadratischer Rest muss ja daher kommen, dass man irgendwas quadriert hat. Also quadrieren wir und bekommen dann Folgezahlen. Und jetzt können Sie mir sagen, welche Reste im Bereich von 0 bis 4 quadratisch sind, modulo 5, und welche nicht. Oder? Welche sind quadratisch? Aus der Länge 0, 1, 2, 3, 4. Welche dieser Zahlen sind quadratische Reste mod 5 und welche nicht? Die Tabelle sagt es Ihnen. Ha, ich sehe Irritation. Ich habe kurz gedacht, ich unterfordere Sie jetzt alle, aber ich sehe auch ein bisschen Irritation. Sagen Sie mir, wo die Irritation herkommt. Oder beantworten Sie die Frage. Spannend. Okay, wer hat gerade irgendwie Denkproblem, also denkt drüber nach, aber sieht die Antwort nicht? Ich möchte einfach nur gerne kurz einschätzen, ob Sie jetzt gerade gelangweilt und unterfordert sind oder ob Sie es wirklich nicht sehen. Wer sieht es wirklich nicht? Ah, gut, danke. Um ein quadratischer Rest zu sein, muss es ja eine Zahl geben, die ja deren Quadrat dazu kongruent ist, mod 5. Dann muss man also diese Zahl hier unten sehen, denn ich habe ja da oben alle möglichen Reste hergenommen und quadriert. Die quadratischen Reste modulo 5 sind also genau die Zahlen, die hier unten stehen, 0, 1 und 4. Und die Zahlen, die dann nicht vorkommen, also 2 und 3, sind keine quadratischen Reste, denn sonst hätten sie hier ja beim Quadrieren irgendwo mal auftauchen müssen. Das ist das Argument. Geht es Ihnen besser? Ist es ein bisschen klarer? Und es passt übrigens auch zu allem, was wir uns bisher überlegt haben. Denn in dieser Menge, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, erwarten wir ja, wenn wir die 0 wegnehmen, dass es genau 2 gibt, die zu Quadraten kongruent sind und 2, die es nicht sind. Und das können wir jetzt hinsortieren. 1, klar, ist kongruent zu 1. 2 ist kongruent zu, 2 kommt hier unten nicht vor, ist kein quadratischer Rest. Minus 1 sehen wir jetzt ist einer, denn die 4 steht hier unten und die ist kongruent dazu modulo 5. Und minus 2 ist kongruent zu 3 ist auch keiner. Das heißt, wir können jetzt wirklich sortieren, quadratisch, nicht quadratisch. Diese sind quadratisch und die gehören zu minus 1 und 1. Und die anderen beiden, die sind hier, sind nicht quadratisch. Die gehören zu 2 bzw. 3. Das heißt, je nachdem, welches Restesystem Sie sich angucken, können Sie das so zusortieren. Und ich finde immer einfach, weil die Beträge klein sind, zum Quadrieren dieses Restesystem schöner und irgendwie netter, als wenn ich von 0 bis irgendwas gehe oder von 1 bis 4. der Zahl. Aber es ist natürlich Geschmackssache. Sie können das machen, wie Sie wollen. Mir ging es nur darum, einmal zu zeigen, dass man das wirklich per Hand entscheiden kann, innerhalb von so ein, zwei Minuten, wenn die Primzahl nicht zu groß ist. Und egal, was wir machen, am Ende brechen wir die Legendre-Symbole immer auf und machen daraus kleinere Symbole. Ganz am Schluss kommt da irgendwann was, wo man die Antwort einfach wissen muss. Und wissen heißt, man hat sich irgendwann mal so eine Tabelle überlegt. Okay, jetzt haben wir also hoffentlich gesehen, dass, weil die 3 hier unten nicht vorkommt, 3 kein quadratischer Rest ist, Modulo 5, sodass also hier bei diesem Symbol eine minus 1 herauskommt. Also man bildet zusammen das und wir haben entschieden, wir herausgefunden, dass minus 3 kein quadratischer Rest ist, Modulo 5. Und wir haben noch was anderes gesehen. Wir haben gesehen, dass bei der Primzahl 5 oben egal ist, was für ein Vorzeichen wir haben. Die minus 1 über P-Regel gibt uns also auch Aufschluss darüber, bei welchen Legendre-Symbolen oben das Vorzeichen eine Rolle spielt und bei welchen nicht. Und das ist wichtig, sich das zu merken, weil das nämlich viele Rechnungen vereinfacht und das wird gern übersehen. Okay, wem hat es jetzt so ein kleines bisschen geholfen, an einem konkreten Beispiel zu sehen, wie man diese Rechenregeln benutzt? Wenigstens ein bisschen, das freut mich. Dann gehen wir jetzt weiter und gucken, also wir bereiten quasi die nächste Rechenregel vor und das ist eine, die in verschiedenen Geschmacksrichtungen daherkommt. Das kommentiere ich gleich. Dafür brauchen wir das Konzept negativer kleinster Reste. Um negative kleinste Reste zu bestimmen, oder um am Ende zählen wir immer, braucht man erstmal so ein Konzept, was da gemeint ist. Und gemeint ist genau das, was ich hier oben in der Tabelle gemacht habe. Man nimmt nämlich Reste, die betragsmäßig möglichst klein sind. Das heißt, man sortiert die so um die 0 rum. Das ist für diese Tabellen irgendwie schön, für die Quadrate, finde ich. Aber es ist auch wichtig für das nächste Lemma und deswegen führe ich das Konzept hier einmal ein. Wir haben also eine ungerade Primzahl p, so wie immer. Wir haben p minus 1 halbe, das nenne ich wieder k. Und dann haben wir jetzt diese Länge t. Das ist genau die, die für die Primzahl 5 hier oben steht. Die Menge t läuft von minus k über 0 bis hin zu k und gibt uns ein vollständiges Restesystem für das Rechnen Modulo p an, das betragsmäßig möglichst kleine Werte hat. Und dann sagen wir, dass eine ganze Zahl einen negativen kleinsten Rest hat Modulo p, genau dann, wenn man in dieses Restesystem geht und guckt, was dazu kongruent ist, im negativen Bereich liegt. Das ist alles, was dahinter steckt. Man guckt einfach nach, in diesem ganz besonderen Restesystem, wozu ist die Zahl kongruent? Und wenn da das Vorzeichen negativ ist, ja, dann ist es halt hat diese Zahl einen negativen Kleinstwert. Das steht hier einmal ausformuliert. Zum Beispiel hat der quadratische Rest 4 einen negativen kleinsten Rest, denn in diesem Restesystem da oben ist 4 zu minus 1 kongruent. Einverstanden? Dann arbeiten wir jetzt damit und beweisen ein Lemma, wieder mal so ein Lemma, was auf Gauss zurückgeht. Ich zeige Ihnen erstmal nur das Lemma. Da müssen wir nämlich jetzt zählen. Wir wollen ein Legendre-Symbol ausrechnen, a über p, a ist eine ganze Zahl, p ist eine ungerade Primzahl. Und wir wissen schon, dass p kein Teiler von a ist, sodass also nicht 0 rauskommen kann, sondern nur 1 oder minus 1. Und jetzt ist die Frage, wie man entscheiden kann, welche von beiden Zahlen es ist. Und hier ist eine weitere Möglichkeit, wie man das machen kann, über die negativen kleinsten Reste. Die Idee ist nämlich, dass man Produkte bildet von der Zahl a, die oben steht, also a, 2a, 3a und so weiter, bis hin zu 1/2p minus 1 mal a. Es gibt nachher ein Beispiel, an dem wir sehen, wie das genau aussieht. Und dann guckt man sich diese Produkte an, schaut jeweils, was die für einen kleinsten Rest haben, Modulo p, und zählt, wie oft der negativ ist. Und wie durch ein Wunder muss man einfach nur diese Anzahl nehmen und als Exponenten an minus 1 dran schreiben und das ausrechnen. Und dann kommt da halt 1 oder minus 1 raus, je nachdem, ob die Anzahl der negativen kleinsten Reste gerade oder ungerade ist. Und witzigerweise passt das. So, das ist vielleicht ein bisschen verblüffend. Wir sehen gleich, wie es funktioniert im Beweis. Das war das Erste, was ich sagen wollte. Dass es ein bisschen unintuitiv aussieht, ist okay. Es ist auch gar nicht so wahnsinnig praktisch, werden wir später sehen, wenn wir das anwenden, weil man ja diese ganzen Produkte ausrechnen und dann Kongruenzen ausrechnen muss. Aber manchmal ist es halt ganz gut irgendwie. Es ist theoretisch interessant. Wir werden das später im Beweis einer anderen wichtigen Eigenschaft benutzen. Da kommt dann die nächste Regel. Statt minus 1 steht dann oben eine 2. Das ist auch richtig gut, das zu haben. Und es gibt von diesem Lemma eine, wie ich finde, total schöne und irgendwie überraschende geometrische Interpretation. Auf die kommen wir später noch. Und die gleiche Idee wie bei der geometrischen Interpretation, die wird uns später zu einer der wichtigsten Rechenregeln, einem großen Satz über Legendre-Symbole führen. Und allein schon deswegen muss so ein Lemma bei diesem Thema vorkommen. Gut, ich habe noch ein bisschen Platz an der Tafel, dann können wir erstmal reinschnuppern in den Beweis und wie wir da anfangen. Ich habe Ihnen ein bisschen Notation aufgeschrieben. Wir fangen an damit, dass wir ein Halbpi minus 1 wieder k nennen. Und jetzt, das kann ich vielleicht gleich bei der 5 mal kurz illustrieren, jetzt wollen wir diese Menge der Zahlen a, 2a und so weiter bis k mal a angucken und wollen die so schreiben, dass man sieht, was der betragsmäßig kleinste Rest ist. Das heißt, man will den Betrag sozusagen sehen und man will das Vorzeichen sehen. Und das ist die Idee bei der Notation, die ich da eingeführt habe. Wir wollen also jetzt für alle i aus der Menge 1 bis k die Reste so schreiben, also wir haben jetzt ja a mal 1, a mal 2 und so weiter bis hin zu k mal a, das heißt für jedes i aus der Menge 1 bis k habe ich ein solches Produkt, a mal i, das ist jetzt kongruent zu irgendwas in dieser Menge, bei der ich nachgucke mit den kleinsten Resten. Und dann habe ich halt einmal den Betrag, der heißt bi, und dann habe ich noch ein Vorzeichen, das heißt epsilon i. Und so schreibe ich die Sachen hin. Hier zum Beispiel, wenn ich dieses Restesystem mir angucke, dann hätte ich hier und dort für das bi 2 stehen, aber das epsilon i wäre halt einmal minus 1 und einmal 1. Und hier wäre das bi 1 in beiden Fällen, aber das epsilon i wäre halt einmal minus 1 und einmal 1. So ist das zusammensortiert. Und auf die Art und Weise kann ich jetzt diese Produkte, a, 2 mal a und so weiter, etwas anders hinschreiben, nämlich als jeweils dahin sortiertes epsilon i mal bi. Und ich weiß dann, dass die Zahlen i aus der Menge 1 bis k kommen und dass die epsilon i 1 oder minus 1 sind. Und wir haben jetzt erstmal eine Notation eingeführt, aber worauf ich später hinaus möchte, ist, ich möchte mir diese epsilon i angucken. Denn epsilon 1 bis epsilon k sind ja die Vorzeichen, das heißt, immer dann, wenn da eine minus 1 steht, habe ich einen negativen kleinsten Rest und muss also mitzählen für die Aussage im Lemma. Da geht es ja darum, die Anzahl der negativen kleinsten Reste zu zählen. Wenn ich also verstehe, wie viele von diesen epsilon i minus 1 sind, dann habe ich verstanden, wie viele negative kleinste Reste es gibt. So. Die Idee wird also sein, und das müssen wir im Hinterkopf behalten, wir wollen verstehen, wie viele von diesen epsilon i minus 1 sind. So, das ist jetzt der Plan. Dafür haben wir jetzt Notation hergenommen. Und der erste Schritt im Beweis, das erste, was wir jetzt wirklich nachweisen wollen, ist, dass wenn wir a mit verschiedenen Zahlen multiplizieren, aus der Menge 1 bis k, die heißen hier i und j, dass dann die dazugehörigen Elemente bi bzw. bj in dieser Darstellung mit den Beträgen und den Vorzeichen auch verschieden sein müssen. Das ist schon mal die erste wichtige Aussage und es ist überhaupt nicht klar, denn ich multipliziere A mit irgendwas, Entschuldigung, ich multipliziere Zahlen 1, 2, 3 und so weiter mit irgendwas, A ist irgendeine ganze Zahl. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass die nicht durch P teilbar ist, aber sonst ist es ja irgendwas. Und warum dann da, wenn ich das zweimal mache mit verschiedenen Zahlen, nicht zufällig man beim gleichen Rest landen kann, finde ich erstmal nicht klar. Das müssen wir uns also einmal überlegen und das ist Schritt 1. Dafür nehmen wir uns jetzt also i und j her, die verschieden sind, und gucken uns a mal i und a mal j an, denn a mal i und a mal j sind ja die Zahlen, um die es geht, um auf bi und bj zu kommen. Nehmen wir doch mal an, dass die gleich seien. Angenommen, bi sei doch dasselbe wie bj. Und dann wissen wir, naja, dann müssen natürlich zwei Möglichkeiten. Diese bi und bj, die kommen jetzt ja von i mal a bzw. j mal a. Und die können sich jetzt ja nur noch beim Vorzeichen unterscheiden, wenn bi und bj gleich sind. Ne? Das war das Einzige, was da noch an Variabilität ist. Und das bedeutet jetzt, dass wir hinschreiben können, a mal i und a mal j sind entweder modulo p kongruent oder das eine ist kongruent zum Inversen des anderen, also zum Minus dem anderen modulo p. Einfach nach Definition, also nach der Notation, die wir hergenommen haben. Dann ist a mal i, ich muss kurz gucken, wie ich das mal hingeschrieben habe. Da steht i mal a, dann bleibe ich mal dabei. Muss ich mich jetzt konzentrieren. I mal a ist jetzt kongruent zu j mal a mod p. Oder die andere Möglichkeit ist, dass da noch ein Minuszeichen steht. Und dann gucken wir, was das bedeutet. Aber erstmal möchte ich das a loswerden. Das ist ja so eine typische Kürzungssituation. Und wir dürfen kürzen bei Kongruenzen, denn das, was wir wegkürzen wollen, Teil davon, ist zu dem Modulo, den wir rechnen. In unserem Fall p. P teilt nicht a, das steht in der Voraussetzung. Also sind die Teil davon und ich darf das a wegkürzen. Das macht alles wesentlich übersichtlicher. Wir kürzen und ich habe vergessen, welche Nummer das war. Irgendwas sagt mir 7, 9. Ich möchte 7, 9 sagen. Wenn das falsch ist, dann... Jemand nickt. Danke. Kürzen. 7, 9. Super. Ich fände toll, wenn Sie meine Bezeichnung besser kennen als ich. Und erhalten. Wieder zwei Möglichkeiten. I ist kongruent zu j mod p oder I ist kongruent zu minus j mod p. Das heißt, P teilt jetzt eine der beiden folgenden Zahlen. Naja, Möglichkeit 1. P teilt I minus j, das wäre das hier. Möglichkeit 2. P teilt I minus, minus j, also I plus j. So. Als nächstes überlegen wir uns, wo ihr j herkommt. Wie war das nochmal? Wir multiplizieren die Zahl a mit den Zahlen von 1 bis k. Das heißt, i und j sind beide aus der Menge 1 bis k. Das heißt, 1 ist kleiner gleich i und j und das ist kleiner gleich k. Deswegen haben wir, dass der Betrag von i plus j und auch von i minus j höchstens 2k sein kann. Also was sind die Extremfälle? Der eine Extremfall ist, dass i und j beide k sind, dann landen wir hier bei 2k, ansonsten ist es irgendwas Kleineres. Und hier ist der Extremfall der Fall, dass das eine k ist und das andere minus k. Und auch dann hatten wir so einen Extremfall. Das heißt, schlimmer wird es nicht. So, die sind beide betragsmäßig kleiner gleich 2k. 2k ist aber das gleiche wie p minus 1. Und jetzt sehen wir, dass es nur geht, wenn i und j gleich sind. Wir laufen jetzt ja quasi mit den Möglichkeiten von 0 bis p minus 1, aber wir nehmen uns auch Zahlen her, die aus dem Bereich 1 bis p minus 1 halbe kommen und dann sehen wir, dass das nur geht, wenn i und j gleich sind. Das heißt, dass wir jetzt die Zeit haben, angenommen bi ist doch gleich bj, dann geht das nur, wenn i und j gleich sind und in unserer Voraussetzung stand aber, dass wir verschieden sein sollen, Widerspruch. Also stimmt es doch, was da steht. Entschuldigung. das sagt uns jetzt ja was über die Menge dieser Zahlen, die wir da beim Hinschreiben dieser Produkte gefunden haben, B1 bis hin zu BK. Was sagt uns das nämlich? B1 bis BK kommen aus der Menge 1 bis K. Die waren ja gerade so, dass man quasi die Reste betragsmäßig möglichst klein kriegt. Und die sind paarweise verschieden. Wir laufen also jetzt bei I gleich 1 los, laufen bis I gleich K und kriegen dann paarweise verschiedene Elemente. Ich würde jetzt ja mal sagen, das bedeutet, dass die Menge dieser Zahlen B1 bis BK das gleiche ist wie die Menge 1 bis K. Denn das sind die möglichen Beträge, die angenommen werden können. Und die werden alle angenommen, weil es K Stück sind und weil sie paarweise verschieden sind. Also erwischt man wirklich alle, nur möglicherweise in einer anderen Reihenfolge. Deswegen schreibe ich das als Mengen. Und damit kommen wir zu Schritt 2. Und das kommt uns vielleicht schon wieder bekannt vor, dass man da irgendwas aufmultipliziert und dann irgendwelche Kongruenzen hinschreibt. Und die Tricks, die jetzt kommen, sind sehr vertraut. Produkte hinschreiben, irgendwas ist kongruent, man kann irgendwas wegkürzen. So, haben wir schon ein paar Mal gesehen. Zu dem, was wir da zeigen wollen, denn da war ich jetzt ja auf der linken Seite. Einmal a, zweimal a und so weiter bis k mal a ist genau k Fakultät mal a hoch k. Da können wir also anfangen. Ich sehe gerade, das werde ich in 3 Sekunden bereuen, aber jetzt habe ich angefangen, das so zu erklären und ich finde es auch ganz gut. Wir fangen also jetzt an mit a hoch k mal k Fakultät. Gleich, ich schreibe es einmal hin, einmal a, zweimal a und so weiter bis k mal a, ist das gleiche wie das Kongruent jedenfalls, mod p, zu dem Produkt der epsilon i mal b i, so haben wir ja gewählt, wobei i jetzt von 1 bis k läuft. Dann habe ich da halt irgendwelche Einsen und Minus-Einsen. Okay, kann ich jetzt nicht so viel zu sagen, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich diese BI aufmultipliziere. Also schreibe ich hier mal weiter. Ich habe auf jeden Fall diese Epsilon I. So. Und dann habe ich das Produkt über die BI. Und da haben wir uns gerade überlegt, das Produkt über die BI ist dasselbe wie das Produkt über die, also K und T. Das finde ich nicht schlecht. Stört es Sie? Wen stört es, dass da jetzt Gleichheitszeichen und Kongruenzzeichen gemischt stehen? Findet jemand das doof? Okay, Sie dürfen es natürlich auch machen, nur in dem Moment, wo irgendwo Kongruenz steht, muss am Ende stehen nur so was. Aber sonst, wenn ich das mische, dürfen Sie es natürlich auch machen. Okay, sehr oben. Wir haben nur die Definition benutzt, Notation und diese kleine Beobachtung hier. Und das sieht doch irgendwie ganz gut aus, denn jetzt haben wir doch schon fast das Richtige, wir müssen nur noch diesen Term hier verstehen. Okay, was ist mit diesem Term los? Der bildet das Produkt über die Epsilon i. Die Epsilon i sind 1 oder minus 1. Wenn sie 1 sind, sind sie uns egal. Nur wenn sie minus 1 sind, passiert irgendwas Spannendes. Wie oft werden die denn minus 1? Naja, so oft, wie wir einen negativen kleinsten Rest haben. Das haben wir uns ja ganz am Anfang schon überlegt. Und im Lemma, in der Formulierung steht, in der Behauptung, n soll die Anzahl. also jetzt das hier umschreiben kann zu minus 1 hoch n, denn jedes Mal, wenn da minus 1 steht, zähle ich quasi ein und ich zähle so oft, wie ich ein negatives Epsilon i habe, das ist ein n-Stück, mal a und t. Gut, das ist es schon, oder? Das ist genau das, was da steht, das war ja irgendwie zu einfach. Ich wisch mal, während Sie schreiben und gegebenenfalls überlegen, ob ich irgendwo zu wenig erklärt habe, denn das ging jetzt sehr schnell. Ja, aber meine Notizen sind auch nicht wesentlich ausführlicher. Und die sind ein bisschen anders. Ich finde das ist schön kurz. P teilt das. Das ist das Hauptargument. Dieser Betrag, der kann jetzt nur 0 sein oder eben genau 2k, ansonsten kann das nicht durch P teilbar sein. K ist ja P minus 1 halber. Das benutzen wir. Also wir benutzen einerseits, dass P diese Zahlen teilt und deswegen auch den Betrag. Und wir benutzen, dass diese Zahlen kleiner gleich P minus 1 sind und die einzige natürliche Zahl, oder inklusive 0, die kleiner gleich P minus 1 ist und durch P teilbar ist 0. Das ist der Grund. Also diese Kombination. Einerseits kleiner gleich P minus 1 zu sein, andererseits durch P teilbar zu sein. Das ist es. Das habe ich vielleicht nicht deutlich genug gesagt. Das kann gut sein. Danke für die
und
Frage.
Die zweite Frage, jetzt bei der zweiten Frage, ganz am Ende, dieses N.
Ja.
Also dieses N. Also ist es irgendwo klar, wie groß das ist? Also du wirst es
nicht. Nee. Im Lemma steht, wir wissen zwar nicht, wie viele von diesen Zahlen negative kleinste Reste haben, aber wir nennen diese Anzahl jetzt mal n, einfach damit wir irgendeine Bezeichnung haben. Wir wissen nicht, wie groß das ist. Und dass das aber die gleiche Anzahl ist, wie die Anzahl der epsilon und minus 1 sind, das haben wir uns unterwegs überlegt. Ja, also auch da danke für die Frage. Jetzt gucke ich mal, ob es noch andere Fragen gibt. Ein, zwei Gesichter habe ich gesehen, die bei der ersten Frage so nach dem Motto, das hätte ich jetzt auch fragen wollen, das ist immer gut. Deswegen sind diese Fragen so wichtig. Sie können sich darauf verlassen, dass immer fünf andere die gleiche Frage haben. Dann kommt jetzt der Abschluss des Beweises. Diese beiden Zwischenschritte waren, glaube ich, das Wesentliche. Genau. Dann kommt ein Beispiel. Jetzt können wir das hier abschließen. Passt das da in das Eckchen? Ich glaube, so mutig bin ich nicht. Ja, doch, ich bin mutig, das passt. Tief durch. Sollten wir irgendwas tun, zu einem Sammelplatz gehen oder so?
Nein, es
geht nur darum zu testen, ob es funktioniert.
Genau, falls irgendwas ist und die Regierung einen Alarm losschickt.
Ja, ich habe es in den Nachrichten mitbekommen und habe sogar irgendwie mitgeschnitten. Ach ja, das ist ja während meiner Vorlesung. Aber es ist ja sogar irgendwie gut, also ich vermute, dass Sie normalerweise Ihr Handy stumm geschaltet haben während der Vorlesung, wie vorbildliche Studis das halt machen, aber das geht halt da drüber, das soll ja auch da drüber gehen. Dann wurden wir erfolgreich gewarnt. Okay, ich fasse zusammen. Wir wurden erfolgreich gewarnt, jedenfalls einige von uns. Wir hätten also mitgekriegt, dass irgendwas ist. Und wir sind jetzt alle wach. Gut. Okay, dann sind wir jetzt bereit für das Ende des Beweises. Das können Sie jetzt auch selber machen. Auf der linken und auf der rechten Seite steht K Fakultät. Das können wir wegkürzen. Und wir dürfen das deshalb wegkürzen, weil K Fakultät ja so entsteht, dass wir Zahlen aufmultiplizieren, die alle deutlich kleiner sind als P. Und das heißt, es ist auf keinen Fall durch P teilbar. Und deswegen dürfen wir kürzen. sonst jetzt bestens gerüstet, um ein Beispiel für dieses Lemma und wie man es anwendet, zu besprechen. Achso, nur damit ich mich mental darauf einstellen kann, werden wir jetzt noch mehrmals gewarnt?
Nein.
Okay. Also ich dachte gerade so im Abstand von 10 Minuten, einfach nur um ganz sicher zu sein. Hier kommt ein Beispiel. Da steht was und ich ergänze gerne beliebig in einer Tafel. Gucken wir erstmal, was da steht. Das Symbol, das wir ausrechnen wollen, ist das Symbol 5 über 13. So, Möglichkeit 1, man schreibt sich so eine Tabelle hin mit so einem Restesystem für 13 und dann quadriert man alles und guckt nur 5 und so. Und guckt auf 5, also wo zu 5 kongruent ist, das meine ich. Das heißt, man guckt Modulo 13, schaut, was die Quadrate sind, guckt, wo zu 5 kongruent ist. Kann man machen, ist bei 13 schon nicht mehr ganz so lustig wie bei 5. Dauert schnell beliebig lange. Stattdessen bilden wir 13 minus 1 halbe, das ist 6, und wir berechnen 6 Zahlen, nämlich 5 multipliziert mit den Zahlen von 1 bis 6. Da kriegen wir dann also 15 bla bla bis 30 raus. Und ich schreibe das immer gerne in so einer Tabelle hin, einfach weil ich ganz sicher bin, dass ich nichts vergesse. Oben stehen also die Werte für i, die laufen von 1 bis 6. 6 ist pi minus 1 halber. Darunter stehen die Werte i mal 5. 5 ist das, was vorhin a hieß im Lemma. Dann schreibe ich mich da hin. Die will ich aber ja nur Modulo 13 angucken. Das heißt, entweder schreibe ich dann da sogar direkt hin, was die mod 13 sind, mit etwas, was betragsmäßig möglichst klein ist. Oder ich mache es dann im nächsten Schritt, ich habe es jetzt hier einmal extra hingeschrieben, den kleinsten Rest in einer Zeile drunter. Da habe ich also jetzt geguckt, okay, 5 ist selber schon ein kleinster Rest, 10 nicht. 10 kommt in dieser Liste der kleinsten Reste nicht vor, sondern stattdessen haben wir auf der anderen Seite die minus 3. 15 genauso, 15 ist kongruent zu 2, also ist selber nicht bei den kleinsten Resten mit dabei, ist kongruent zu 2, landet auf der positiven Seite. 20, da muss ich mal kurz überlegen, wenn das so an der Grenze ist, aber nein, da wäre 7 eine Möglichkeit, aber 7 ist schon außerhalb der betragsmäßig kleinsten Reste, das ist minus 6. 25 ist minus 1, 30 ist 4. Und dann gucken wir in der unteren Zeile, wie oft wir da was Negatives sehen, das ist 3 mal. Also haben wir jetzt den Wert minus 1 hoch 3 und damit minus 1. Wir haben also jetzt mit dieser Tabelle herausgefunden, dass 5 kein quadratischer Rest ist, Modulo 13. Wenn man es ein paar Mal gemacht hat, geht das relativ schnell und alle finden irgendwie ihren Weg, das übersichtlich hinzuschreiben. Das kann mit so einer Tabelle sein, das kann anders sein, völlig egal. Hauptsache, bei der Anwendung erkenne ich, dass sie dieses Lemma benutzen und wie sie auf die negativen Reste gekommen sind und auch die Anzahl. Das ist das Einzige, was da wichtig ist. Jetzt, später in der Prüfung oder in der Staatsexamensklausur, egal wo das drankommt. Diese Sachen muss ich erkennen. Brauchen Sie da irgendwo noch mehr? Brauchen Sie mehr Erklärung als das, was da steht und was ich dazu vor mich hin geredet habe? Erstmal okay. Wie schon gesagt, das ist irgendwie schön. Man muss auch auf jeden Fall ein paar Mal geübt haben, das anzuwenden. Ich mache immer eine Übungsaufgabe dazu, aber gleichzeitig verwende ich das nicht exzessiv und zwinge Sie auch nicht, das exzessiv zu verwenden. Wir sehen aber gleich, dass es theoretisch tatsächlich sehr nützlich sein kann. Beim nächsten Lemma. Lemma 8.8 ist die 2 über P-Regel. Die steht dann später in unserem Werkzeugkasten und wenn Sie sich darauf beziehen, ist mir die Nummer des Lemmas egal, sondern Sie können gerne immer einfach sagen 2 über P-Regel und die funktioniert so ähnlich wie die minus 1 über P-Regel. Nur, dass wir diesmal nicht Modulo 4 gucken, sondern Modulo 8. Je nachdem, ob die Primzahl p kongruent zu 1 oder minus 1 mod 8 ist, oder aber 3 oder minus 3, und wir überlegen gleich, warum das die einzelnen Möglichkeiten sind, kann man bestimmen, was der Wert des Jordan-Symbols ist, nämlich dementsprechend 1 oder minus 1. Und das ist wirklich super, denn wenn wir später riesige Legendre-Symbole haben, und oben steht irgendwas Grades, dann will man diesen Faktor 2 oder von mir ist auch 4 oder 8 oder so, also die 2-Potenz auf jeden Fall rausziehen und mit der 2 über P-Regel argumentieren, denn dann kümmert man sich danach um das, was noch ungerade ist, denn das ist für manche Rechenregeln einfacher zu handhaben. Es gibt Rechenregeln, die nur anwendbar sind, wenn das, was oben steht, auch ungerade ist. Und vergessen Sie da auch noch die Zahlen. Kommen wir zu. Die 2 ist auf jeden Fall das, worum man sich kümmern möchte. Und zumindest ich habe keine Lust, bei allen Primzahlen P immer zu Fuß nachzugucken, ob 2 ein quadratischer Rest ist. Okay. Hier habe ich keine kleinen Beweisnotizen für Sie, aber ich habe mir überlegt, dass wir in einem konkreten Beispiel 1, 2 Ideen aus dem Beweis so an der Tafel auf dem Schmierzettel nachvollziehen, damit ein bisschen deutlicher wird, woher die Idee im Beweis kommt. Denn die ist vielleicht nicht ganz offensichtlich. Das Beispiel, das ich mir zur Illustration hergenommen habe, ist P gleich 7. Das heißt, wir sind da im Fall P kongruent zu minus 1 mod 8. Das ist nicht so wichtig für dieses Illustrieren, aber falls Sie das mitschneiden wollten. Und ich beginne jetzt mit dem Beweis und dann werde ich zwischendurch immer hier rüberlaufen und sagen, okay, für die Primzahl 7 sieht das so aus und dann kann man das gleich ein bisschen besser nachvollziehen. Übrigens zerfällt der Beweis nachher in mehrere Schritte und die laufen alle fast gleich. Da sage ich dann, okay, wir machen einen und die anderen, ja, Podcast-Folge, wenn Sie wollen, vielleicht stelle ich auch einen Fall als Übungsaufgabe, wie auch immer, aber da passiert halt überhaupt nichts Neues, sondern es ist wirklich nur eine Fallunterscheidung, wie groß oder wie klein irgendwelche Sachen sind. Das brauchen wir nicht mehr. Einführen. Okay. Sei K aus N möglichst klein, das ist diesmal nicht das, was K jetzt ein paar Mal war, es ist was anderes, möglichst klein so, dass Folgendes gilt. 2 mal K soll kleiner gleich möglichst groß. Ich habe es gerade falsch geschrieben. Groß, so dass 2 mal k kleiner ist als p minus 1 halb. Gut, gehen wir auf unseren Schmierzettel. Was bedeutet das in unserem Beispiel? P minus 1 halbe ist hier ja 3. Und wir suchen jetzt ein k derart, dass 2 mal k, also eine natürliche Zahl, derart, dass 2 mal k kleiner gleich 3 ist. Das heißt, in unserem Fall ist k gleich 1. K möglichst groß, so dass das noch kleiner gleich dem ist. 2 mal 1 ist 2, das ist noch kleiner gleich 3. 2 mal 2 ist schon 4, ist schon zu groß, also ist k gleich 1. Ja, alles richtig? Das nehmen wir uns her. Und jetzt kommt eine kleine Ungleichung, die daraus folgt, wie wir dieses k gewählt haben. Denn worauf ich hinaus möchte, ist, dass wir irgendwie unsere Finger an diese Zahlen bekommen und irgendwie zuordnen können, wo die landen, also auf welcher Seite der Null, wenn man schaut, wozu die kongruent sind oder so. Okay, irgendwie müssen wir ja bestimmen, wie viele davon einen negativen kleinsten Rest haben. Für alle L aus der Menge 1 bis K gilt dann, das ist wirklich nur eine direkte Schlussfolgerung. Naja, L ist mindestens 1, also ist 2 kleiner gleich 2 mal L. Soweit. Dann ist L höchstens K und deswegen ist 2 mal L höchstens 2 mal K. Das ist auch noch richtig. Und dann als nächstes überlegen wir uns noch, es war so gewählt, dass 2 mal k kleiner gleich p minus 1 ist. mit den kleinsten Resten zu tun. Die kleinsten Reste, meine Vorstellung ist immer so, ich bin bei Null, dann laufe ich halt so ein bisschen nach rechts und ein bisschen nach links, bis ich alles abgedeckt habe und ich laufe auf beiden Seiten gleich weit. Und der Witz ist ja, dass auf der rechten Seite die Grenze genau P minus 1 halbe ist. Das heißt, alle Reste von 0 ist jetzt, lasse ich kurz weg, aber wenn ich bei 1 loslaufe und dann bis hierhin laufe und dazu kongruent bin oder diese Zahl bin, dann bin ich automatisch ein positiver kleinster Rest. Und dann habe ich einen positiven kleinsten Rest. Das heißt also, hier in diesem Bereich, wenn ich da jetzt so eine Zahl hernehme, dann hat die einen positiven kleinsten Rest, modulo p. Das ist die erste Information, die wir haben. Und nochmal, ich betrachte diese Produkte zweimal irgendwas, weil das das ist, was man in diesem Lemma macht, Lemma 8,6, wo wir negative kleinste Reste zählen. Da ist jetzt ja a gleich 2, deswegen gucke ich mir die ganze Zeit Produkte von 2 mit irgendwas an. Und jetzt habe ich gesehen, wenn die Zahl l aus diesem Bereich kommt, dann lande ich hier, ich bin also positiv und ich bin noch nicht oberhalb von t minus 1 halbe, das heißt, ich muss im Restesystem nicht auf die andere Seite springen. Das heißt, dass mein negativer, dass mein kleinster Rest positiv ist. Für alle L daraus hat also 2 mal L positiven kleinsten Rest. Und ich habe nicht definiert, was es ist, aber es ist hoffentlich klar, was gemeint ist, denn ich habe ja definiert, was negativer kleinster Rest ist. Ich hätte auch sagen können, nicht negativen kleinsten Rest. Okay, dann tatsächlich ist der kleinste Rest immer genau die Zahl 2 mal L in diesem Fall. Und jetzt gucke ich mir die nächsten Zahlen an. Ich bin jetzt ja bis K gelaufen. Und jetzt gucke ich weiter von K plus 1 bis hin zu P minus 1 halber. Für alle mal wieder L. Diesmal aber aus der Menge k plus 1 bis p plus 1 halbe. Das ist jetzt quasi die zweite Hälfte. Also wenn wir uns das hier vorstellen, bei p gleich 7, da hätte ich ja dann 2 mal 1, 2 mal 2 und 2 mal 3. Das sind die drei Produkte, die ich ausrechnen muss, um das Lemma von vorhin anzuwenden, mit den negativen kleinsten Resten. Und k ist 1. Das heißt, hier weiß ich jetzt, das hat einen positiven kleinsten Rest. Und was ich jetzt mache, ist, dass ich weiterschaue von k plus 1 bis zum Ende. Das heißt, ich gucke mir diese beiden an und schaue, was da los ist. Und in diesem konkreten Beispiel können wir das ja sogar sehen. 2 mal 2 ist 4. Und 4 ist kein kleinster Rest modulo 7, sondern der dazugehörige kleinste Rest ist minus 3. Deswegen ist das auf der negativen Seite. Und bei 2 mal 3 ist es genauso, das ist 6. Und das ist kongruent zu minus 1 und das ist der kleinste Rest dazu und der ist negativ, deswegen haben wir hier auch ein Minus. Man sieht also, es gibt so eine Grenze, bis zu der man garantieren kann, dass der kleinste Rest positiv ist. Und wenn man dann weitergeht, hüpft man quasi in dem Restesystem auf die andere Seite und landet dann im negativen Bereich. Und deswegen haben wir hier diese Unterscheidung in diese beiden Fälle. Daher kommt die Idee und ich hoffe, dass man das an dem Beispiel so ein bisschen nachvollziehen kann, warum das so funktioniert. Hier ist der zweite Fall. L ist mindestens k plus 1. Und da schreiben wir auch wieder so eine Ungleichung hin. Da ist nämlich, naja, wie ist das? L ist jetzt mindestens k plus 1 und deswegen ist hier oben das plus 1, das heißt ja, dass dann 2 mal das größer gleich p minus 1 halbe ist, also k ist man jetzt im negativen Bereich. Daher hat hier, ich habe das sogar noch mal explizit hingeschrieben, eine Folgerung daraus. Da forme ich das einfach nur um, indem ich nämlich quasi auf die andere Seite gehe. Also wenn ich hier überall, wie habe ich das gemacht? Genau, ich habe einfach P abgezogen. Und wenn ich P abziehe, dann kommt hier raus minus P minus 1 halbe. Das ist kleiner gleich 2 mal L minus P. Das ist dieses auf die andere Seite gehen im Restsystem. Und das ist kleiner gleich minus 1. Und hieran kann man jetzt sehen, dass deswegen das hier der kleinste Rest von 2 mal L sein muss. Und das ist kleiner gleich minus 1, also negativ. Und liegt aber auch noch in unserem Restsystem. Daher hat hier 2 mal L negativen kleinsten Rest. Und das ist genau das, was wir da oben im Beispiel gesehen haben. Wir sind weitergelaufen, haben die Grenze überschritten, wo wir noch kleiner gleich P minus 1 halbe waren. Und dann sind wir genau in diesem Fall hier oben gelandet. Und wenn man dann P abzieht, das ist das hier, landet man im Restesystem wieder bei den Kleinsten. Ja.
Wo ist denn diese plus 1 da hin? Wir springen ja praktisch von P minus 1 halbe plus 1.
Ja, ich guck mal eben. Kann sein, dass ich das vergessen habe. Also meine Rechnung, die ich gemacht habe, war P minus 1 halbe plus 1. Ich habe ja diese Ungleichung einfach mit P, ich habe P abgezogen, also minus p, das heißt, ich habe jetzt p minus 1 halbe plus 2 halbe minus 2p halbe, wenn ich das einmal wirklich ausrechne. Stimmt? Und wenn ich das dann zusammenfasse, habe ich p minus 1 plus 2 minus 2p. Also minus 1 plus 2 ist plus 1, p plus 1 minus 2p sind bei mir genau p minus 2p minus 1. Also so, klar, da hätte ich die Klammern setzen sollen. H. Was ist das? Die Klammern, Entschuldigung, die hätte ich halt setzen sollen, damit es klar ist. Ja. So. Ich warte mal kurz, ob Sie das irgendwie notieren wollen, sonst wische ich das gleich wieder ab. Jetzt haben wir also alles hinsortiert und können zählen. Positive und negative kleinste Reste. Aber ich würde erstmal hier, das brauchen wir nicht. Ich dachte, ich wollte ja noch irgendeinen Kommentar schreiben. Moment. Genau, das ist nochmal negativ. Genau, denn jetzt können wir das zusammenfassen. Das sollte noch mit auf diese Tafel. Die Anzahl der Elemente in der Menge 2 mal 1 und so weiter bis hin zu 2 mal p minus 1 halbe. Die Anzahl der Elemente in dieser Menge mit negativem kleinsten Rest ist also genau, jetzt rechnen wir einfach und diese Zahl heißt dann gleich n, denn vorher ist ja auch n, die Zahl der negativen kleinsten Reste. So, jetzt können wir das zusammenpuzzeln. Wir haben gesagt, von diesen ganzen Produkten, die wir so aufgeteilt haben, haben wir da oben die Möglichkeiten 1 bis k mit positiven kleinsten Rest, das sind also die wir da nicht mitzählen und die anderen sind diese hier, dann den negativen kleinsten Rest und wenn wir das dann hinschreiben, bekommen wir b minus 1 halbe Möglichkeit insgesamt, denn wir haben ja bei 1 angefangen und sind bis b minus 1 halbe gelaufen, so viele Produkte haben wir hingeschrieben Aber wir müssen jetzt die abziehen mit positivem kleinsten Rest. Und das waren K-Stück, das waren die im ersten Fall. Und dieses N müssen wir uns merken, das brauchen wir nämlich gleich nochmal, die Bezeichnung.
So.
Achso, was wäre das da oben auf unserem Schmierzettel? Da können wir nochmal gucken. Was wäre da N? P minus 1 halbe war 3. Minus K, wir hatten ja nur eine Zahl, bei der wir drunter geblieben sind, unter der Grenze. Also 2. Das heißt, wenn wir jetzt da oben in dem Beispiel mit dieser Strategie vorgehen, dann kennen wir 2 negative kleinste Reste mit dieser Zählart. Und dann wüssten wir schon, was rauskommt. Und dann kann man das ja auch nochmal zu Fuß überprüfen, wenn man möchte. Okay. Bla bla bla. Das haben wir jetzt rausgefunden. Und jetzt gibt es ja insgesamt in diesem Lemma 4 Fälle. Und ich begründe auch noch kurz, warum es diese 4 Fälle gibt. Unsere Primzahl P ist ungerade und wir gucken Modulo 8. Die möglichen Reste beim Teilen durch 8 sind auf jeden Fall ungerade, weil P ungerade ist. Wenn da ein gerader Rest rauskäme beim Teilen durch 8, müsste P selber auch gerade sein. Das geht aber nicht. Das geht höchstens im Fall P gleich 2, aber die Zahl ist hier ausgeschlossen. Okay, aus dem Ungeradesein folgt also, dass die Reste ungerade sein müssen. Und wenn ich mir dann die möglichen Reste beim Teilen durch 8 angucke, ich kann ja zum Beispiel von 1 bis 8 gehen, dann sind die Ungeraden halt 1, 3, 5 und 7. 1 und 7 entsprechen 1 und minus 1 im Lemma. 3 und 5 entsprechen 3 und minus 3 im Lemma, also sind alle Fälle abgedeckt. Da die Ungerade ist, nur zu 1, minus 1, 3 oder minus 3 kongruent sein Modulo 8. Das führt jetzt also insgesamt zu 4 Fällen, von denen wir jetzt einen besprechen und die anderen laufen nach. Das sind also 4 Fälle. Wir hier ist klein, das schreibt man aus. Das sind halt 4 Fälle, wir besprechen einen. Und zwar den, wo P Kongruent zu 1 ist, mod 8. Und wenn Sie Lust haben, können Sie sich ja überlegen, in dem Beispiel P gleich 7, was minus 1 ist mod 8, wie das dann da zu Ende gehen würde, dann können Sie das verallgemeinern. Und die anderen beiden Fälle, die sieht man dann genau. Das sind immer die gleichen Ideen. Okay. Schreiben wir es doch erstmal konkret hin. P Kongruent 1 mal 8 heißt ja, ich kann P schreiben als 1 plus ein Vielfaches von 8. Dann schreibe ich das mal so hin. Cn plus n, so dass man P schreiben kann. Und dann setzen wir das jetzt überall ein, in alle Infos, die wir so haben. Was wissen wir jetzt über K? K war doch so gewählt, dass 2 mal K kleiner gleich P minus 1 halbe ist. 2 mal K kleiner gleich P minus 1 halbe. Also, ich möchte jetzt eine Abschätzung für K haben, also teile ich durch 2. Dann bekomme ich k kleiner gleich p minus 1 Viertel. Und das brauche ich deshalb, weil ich ja hier oben p minus 1 halbe minus k habe. Und eine Abschätzung für k zu haben, ist deswegen eine gute Idee. Und dann erhalten wir, puzzeln wir jetzt ein bisschen. Mit 1 Viertel P minus 1, also dem, was hier steht. Jetzt setze ich P ein. P steht da oben, 8M plus 1. Und K sollte ja so groß wie möglich mit irgendeiner Eigenschaft sein, also muss jetzt K gleich 2m sein. Und jetzt können wir n ausrechnen. Denn jetzt kann ich für n einfach hinschreiben. Wir entspannen uns kurz und schauen mal, was ist denn so das Nächste, was da kommt. Das ist zur Einstimmung, wir befassen uns damit nächste Woche. Da ist auch tatsächlich ein bisschen was zu tun. Gleichzeitig ist es einer der Höhepunkte dieses Kapitels über quadratische Reste. Tatsächlich ist es der Namensgeber des Kapitels. Das heißt ja das quadratische Reziprozitätsgesetz. Und genau das kommt jetzt. Mal wieder von Gauss. Reziprozität im Sinne von Gegenseitigkeit. Und vielleicht kann man auch sehen an der Formulierung, woher es kommt. Es geht nämlich darum, beim Legendre-Symbol oben und unten zu vertauschen. Jetzt können Sie sich vorstellen, so wie das definiert war, dass man da echt aufpassen muss, wann man das überhaupt darf. Also wann das andere Symbol überhaupt was Sinnvolles ist, was eine Bedeutung hat. Und ich sage das deshalb, weil ich den größten Quatsch lese manchmal, dass Leute einfach das umdrehen und sich irgendwie denken, ja, wieso, ich kann damit auch rechnen. Nee, man muss schon einmal gucken, ob das definiert ist, was da steht. Das heißt, dass unten eine ungerade Primzahl stehen sollte, sprich, Primzahl reicht nicht, ungerade Zahl reicht auch nicht, bitte beides. Oben kann irgendeine ganze Zahl stehen, das ist egal. In dem Moment, wo man umdrehen will, ist es halt nicht mehr. Jetzt sprechen wir über zwei ungerade verschiedene Primzahlen. Die heißen jetzt P und Q. Und es ist wirklich beides wichtig. Beide müssen ungerade sein und beide sollen bitte verschieden sein. Denn wenn die gleich sind, dann ist das Symbol zwar definiert, das ist okay, das steht nicht im Widerspruch zum Satz, versteht, sondern dann kommt 0 raus. Weil ja die eine Primzahl die andere teilt, wenn die Teilzahl. Okay. Hier und wo sind verschiedene normale Primzahlen. Und dann gilt folgende Rechenbeziehung. Die steht da jetzt erstmal schön und kompakt, aber wie man das anwendet, das sehen wir dann gleich. Das ist nämlich viel praktischer, als es erstmal aussieht. Wenn ich das eine Symbol mit dem anderen, wo ich oben und unten vertauscht habe, multipliziere, dann kommt da raus minus 1 hoch irgendwas, was ich ausrechnen kann. P minus 1 mal Q minus 1 geteilt durch 4. Und je nachdem, jetzt sieht man nämlich, je nachdem, was P und Q sind und wozu die kongruent sind, mod 4, mod, ja, jeweils mod 4, kommt da oben beim Exponenten bei der minus 1 halt eine gerade oder eine ungerade Zahl raus. Und ob das eine gerade oder ungerade Zahl ist, entscheidet ja, ob dann unten eine minus 1 oder eine 1 übrig bleibt. Und das führt zu folgender etwas anderer Formulierung für das gleiche Gesetz. Wenn nämlich die beiden Primzahlen, mit denen wir rechnen, beide kongruent sind zu 1 modulo 4 und man sieht dann da oben mit den Exponenten, dass dann da eine gerade Zahl rauskommt, dann steht auf der rechten Seite eine 1 und das bedeutet, dass P über Q und Q über P den gleichen Wert haben. Oder anders gesagt, man darf tauschen und es ändert sich nichts. Man kann einfach tauschen und weiterrechnen. Super praktisch. Anderer Fall, wenn beide kongruent zu 3 sind, also davor P oder Q kongruent zu 1, das reicht, damit da oben eine gerade Zahl steht. Wenn aber P und Q beide kongruent zu 3 sind, mod 4, dann passiert das, was wir vorhin auch schon mal gesehen haben, das nenne ich dann, wenn man die Zahlen so hinschreibt und man dann durch 4 teilt, plötzlich nichts Gerades mehr rauskommt, sondern eine ungerade Zahl. Und dann bleibt also rechts eine minus 1 stehen. Und das bedeutet, dass man zwar oben und unten vertauschen kann gerne, dass man aber dann das Vorzeichen ändern muss. Wenn also das eine Symbol den Wert 1 annimmt, dann nimmt das andere den Wert minus 1 und und die häufigsten Fehler, die passieren beim Anwenden dieses wunderbaren Gesetzes, sind, dass nicht nachgeguckt wird, ob wirklich beide Zahlen, die da stehen, prim sind. Da wird dann gerne mal gesagt, ja, wieso 63 ist doch eine wunderschöne Primzahl. Groß und ungerade heißt nicht automatisch prim. Und der andere Fehler, der gerne gemacht wird, ist, dass nicht richtig gerechnet wird bei der Kongruenz modulo 4 und dass dann eben bei diesen Vorzeichen Fehler gemacht werden. Das sind eigentlich die beiden Sollbruchstellen, wo was schief gehen kann. So, und bevor wir da nächste Woche dann einsteigen in den Beweis, möchte ich zur Motivation quasi ein kleines Beispiel mit Ihnen besprechen. Damit schicke ich Sie dann in die Mittagspause. Hier ist das Beispiel. Die ganz konkrete Frage ist, ob eine gewisse Kongruenz eine Lösung hat. Und zwar ist die Kongruenz x² kongruent 85 mod 97. Noch keine riesigen Zahlen, aber groß genug, dass man keine Lust hat, da jetzt zu Fuß irgendwie zu gucken. Sondern wir übersetzen die Frage, ist 85 ein quadratischer Rest modulo 97? Wenn wir das Legendre-Symbol ausrechnen, dann können wir diese Frage beantworten. Denn wenn der Wert 1 ist, dann ist die Antwort ja, wenn der Wert minus 1 ist, ist die Antwort nein. Also rechnen wir doch mal los mit dem, was wir jetzt so haben. Wir haben die Produktregel und dann können wir oben die 85 zerlegen in 17 mal 5. Super, dann können wir also zwei Legendre-Symbole daraus machen, wo immerhin oben schon mal was Kleineres steht, das ist gut. Aber wir haben keine 17 über P-Regel, wir haben auch keine 5 über P-Regel. Wir müssen also jetzt noch irgendwas machen. Und genau hier kommt die Kraft des quadratischen Reziprozitätsgesetzes hinein. Das war jetzt wahrscheinlich das letzte Mal, dass ich das so ausgesprochen habe. Ich sage dann immer QR. Wir dürfen tauschen und wir müssen einfach nur auf die Vorzeichen achten. Wir müssen also einmal nachgucken, wozu diese ganzen Primzahlen kongruent sind, modulo 4. Sowohl 17 als auch 97 sind kongruent zu 1 mod 4 und das ist super, denn es reicht ja, wenn eine der beteiligten Zahlen kongruent zu 1 ist, damit man beim Umdrehen das Vorzeichen nicht wechseln muss. Also können wir ja einfach tauschen, wir müssen keine Vorzeichen beachten und bekommen dann plötzlich neue Symbole, bei denen unten eine kleine, niedliche Primzahl steht und oben eine große Zahl. Und die große Zahl oben ist nicht so furchteinflößend, weil wir ja modulo der Zahl, die unten steht, rechnen dürfen und die Zahl deswegen in eine kleinere Zahl umwandeln können. Und genau das tun wir als nächstes. 97 über 17 ist das eine Symbol, das uns jetzt interessiert, dann können wir erstmal modulo 17 ganz doll reduzieren. reduziert man so lange runter, bis man bei 2 über 3 angekommen ist und das ist ein Symbol, von dem man wissen kann oder mit der 2 über 4 Regel halt ausrechnen kann, dass das minus 1 ist. Super, wir haben also den einen Teil unseres Symbols jetzt ausgerechnet, das ist minus 1. Dann kommt der andere Teil, 97 über 5, da machen wir dasselbe, wir reduzieren nur um 5, kommen auf 2 über 5 und können auch wieder durch hingucken oder mit der 2 über 4 Regel sehen, dass da minus 1 rauskommt. Und ganz am Ende müssen wir uns nur erinnern, was wollten wir eigentlich ausrechnen, setzen es ein und kommen dann ganz zum Schluss darauf, dass das ursprüngliche Symbol 85 über 97 minus 1 ist von dem einen Teil, mal nochmal eine minus 1 von dem anderen Teil, gleich 1. Es ist also insgesamt rausgekommen, dass die Kongruenz lösbar ist. Mithilfe einer kleinen Rechnung, und da haben wir jetzt schon mal einen großen Teil unseres Werkzeugkastens reingeworfen. Und ich hoffe, dass das, was da jetzt möglich war, diese Vereinfachung und dieses Umdrehen und so, Motivation genug ist, um sich jetzt doch eine Weile mit dem Beweis des quadratischen Reziprozitätsgesetzes zu beschäftigen. Ich habe ja versprochen, dass es auch nochmal geometrisch wird. Wir werden dieses Lemma mit den negativen kleinsten Resten geometrisch interpretieren. Da sind so ein paar Bildchen im Kurzskript. Und damit befassen wir uns nächste Woche. Bis dann oder bis nachher im Blog.